Wir sind ja mitten in dieser Predigtserie miteinander und heute dürfen wir das Thema miteinander im Jung und Alt ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe eine Frage an euch. Wer von euch hat gern Blumen? Hä? Ja, die meisten strecken auf, nicht ganz alle. Ich bin einfach immer wieder fasziniert, wenn ich so eine Blüte anschaue, wie schön das die ist. Und jetzt gerade so, ich glaube, das ist eine Dahlia, wie symmetrisch, wie von der Farbe her, das Gelbliche innen, dann Rosa nach außen, wie schön das das ist. Es gibt nur noch etwas Schöneres als so eine einzelne Blume. Und zwar ein ganzer Strauß voll verschiedener Blumen. Und für mich ist so ein Strauß von Blumen ist ein Bild für uns als Gemeinde. Für das Miteinander, wo wir drinnen sind, wo wir thematisieren. Da hat es ganz viele verschiedene Blumen. Aber gleich ist man miteinander zusammengebunden. Gleich gehört man zueinander. Jeder bringt etwas anderes rein. Einen anderen Aspekt, eine andere Farbe. Aber gleich gehört man zusammen. Und eine Linie, ein Unterschied, wo wir uns so als Gemeinde könnten unterscheiden und uns vielleicht auch sogar reiben, ist das Thema Jung und Alt. Oder? Also, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Was die Älteren wollen, was die Jüngeren wollen. Ist vielleicht auch noch die Frage, oder? Wer zählt denn zu den Jüngeren, wer zählt zu den Älteren? Ich gehe nicht tiefer darauf ein, ich sage nur so, Medianalter in der Schweiz ist 42. Das heisst, wenn man 42 ist, ist die Hälfte älter und die andere Hälfte der Leute jünger. Machen wir noch plus minus 5 Jahre. He? Nein. Genau. Jung und alt, ja, das sind verschiedene Vorstellungen rum. Es hat mich aber Wunder genommen, was denkt ihr da dazu? Und darum habe ich im Vorfeld ein paar Leute gefragt, ob sie mir ein Video machen können. Und die Frage beantworten, was sie an der anderen Generation schätzen. Also ich habe die Älteren gefragt, was sie an der jüngeren Generation schätzen. Und die Jüngeren, was sie an der älteren Generation schätzen. Und da werden wir jetzt einmal hineinschauen.
Guten Morgen miteinander. Ich schätze den Jungen, dass sie überhaupt da sind und in der Gemeinde mitmachen. Warum sage ich das? Als junger Mann habe ich gedacht, der Glaube ist nur etwas für Kinder und alte Frauen. Und zwar hat das natürlich mit dem zu tun, dass ich selber in der Kirche fast nur Kinder und alte Frauen gesehen habe. Dann schätze ich auch Begeisterung und Freude, mit der die Jungen mitmachen. Das ist ansteckend und motivierend, auch für die Alten. Es ist schön zu sehen, was im Breakpoint und in der Jugend abgeht. Das macht richtig Freude. Aber auch in anderen Bereichen ist es schön zu sehen, wenn ihr euch engagiert. Zum Beispiel im Gebetsraum oder in der Musik oder auch in Mission und Evangelisation. Ich bin begeistert und beeindruckt gewesen, wie viele Junge an den Gebetstreffen von Seif Rheintal mitgemacht haben. Da merkt man, dass die Arbeit an Investitionen in die Zukunft ist. Also, super, dass ihr da seid und so engagiert mitmacht. Danke vielmals.
Also, ich schätze die ältere Generation, dass sehr viel Lebenserfahrung haben und uns Jungen viel erzählen können. Und natürlich auch, dass sie Vorbilder im Glauben sein können, weil sie extrem viel schon mit Gott erlebt haben. Und ich mag es auch sehr, wenn sie mit uns am Sonntag reden, einfach über alles Mögliche.
Ich habe einen Enkel und ich sehe es dort in erster Linie, wie sie aktiv sind, immer gut aufgelegt, immer etwas machen. Die kleine Zweijährige hat dort total alles nachahmen, ist integriert in die Dreherschaft Und wenn es einmal Kritz gibt, was sie eben auch haben, dann wird sofort, denn irgendwann ist das vorbei, ohne dass man viel gemerkt hat, und das ist vergessen. Und dann ist das auch noch für mich, im Unterschied zu mir, uns ältere Generation, sie haben noch das Leben vor. Sie haben noch einiges auf dem, ja, Sachen, die sie sich wünschen, die sie erhoffen, die sie wetten. Ja, die ganz Kleinen weniger, aber die mittlere Generation, die, die zur Schule auskommen, die haben noch das Leben wirklich, wo sie können selber bestimmen, einmal weitgehend, was sie wollen im Beruf, was sie sich wünschen, so alles noch Persönliches. Und so wie ich sie in der Gemeinde erlebt habe, haben sie auch viel so Ketsch gemacht, oder Täterli und zum Teil jetzt schon viel nicht mehr, aber das hat mir immer viel Freude gemacht. Hat mich immer lustig gedacht.
Ich schätze auch die ältere Generation, dass sie eine innere Ruhe ausstrahlen und durch das auch gewisse Sachen im Leben gelassener können nehmen als wir Jüngeren.
Ganz interessante Antworten, die da gekommen sind, auch sehr unterschiedlich, ist euch vielleicht auch aufgefallen. Aber das ist ja auch schön so, das Miteinander. Und jemand, der das Miteinander auch aufgreift, das ist der Paulus. Der Paulus, der hat zusammen mit dem Titus, hat er Gemeinden gegründet und Gemeinden aufgebaut. Auf der Insel Kreta. Genau, das ist ja eine grosse Insel im Mittelmeer. Und nachher ist der Paulus weitergegangen. Und er hat dann einen Brief an Titus geschrieben, und er ihm, also der Titus, der ist dann zurückgeblieben auf Kreta und hat die Leitung übernommen von dieser Gemeinde, oder ja, von dieser Gemeinde. Und der Paulus hat ihm Anweisungen gegeben, ihm gesagt, wie dass er Gottes Ordnung in die Gemeinde hineingeben kann. Und das hat auch mit Jung und Alt zu tun. Und was das mit dem zu tun hat, wenn wir jetzt einsteigen, und zwar im Text in Titus 2. Titus 2, Vers 1. Da fängt er an. Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Da bekommt der Titus den Auftrag, das weiterzugeben, was er da hat. Und genau, da ist gemeint, die Gläubigen, die mit Jesus unterwegs sind, die auf ihn vertrauen, sagt denen, was wichtig ist. Wenn man nämlich im Titus 1 lesen, da finden wir in dem Sinn, also da redet der Paulus gegen Leute, die in dem Sinn eine falsche Lehre haben, eine ungesunde Lehre. Eine, die einem nicht vorwärts bringt. Und jetzt sagt er da im Gegensatz dazu, unterweise sie in der gesunden Lehre oder was der gesunden Lehre entspricht. Und das Unterweisen in dem Abschnitt, der jetzt nachher kommt, ist interessanterweise nicht einfach ein Lehren im Sinn von Wissen vermitteln, sondern es ist eigentlich mehr ein Zeigen, wie leben. Es kommen ganz praktische Anweisungen, wie dass man jetzt umgehen kann im Alltag mit dem. Und der Paulus nimmt jetzt dann verschiedene Gruppen auf. Er nimmt die älteren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, die jüngeren Männer. Und er sagt Sachen zu denen. Und er sagt auch, und das zeigt auch, dass die Gläubigen oder die Gemeinde, die besteht nie nur aus einer Gruppe. Also es gibt nicht eine Gemeinde, wo nur 30er, also Leute in den 30er hat, jung, Ehepaar, verheiratet mit Kind. Nein, in jeder Gemeinde gibt es eine Durchmischung, weil Gott sie zusammenführt. Weil Gott sie zusammenfügt. Und das heisst, wir dürfen auch, wir sollen miteinander ein Miteinander finden. Also, wie leitet er denn weiter? Oder wie geht er weiter? Er sagt dort, die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Die Ersten, die da angesprochen werden, sind die älteren Männer. Und das ist auch ein Zeichen, dass der Paulus dort zuerst die älteren Männer anspricht und sagt, hey, zuerst möchte ich zu euch reden, oder zuerst möchte ich, dass ihr einen Hinweis bekommt, für euer Leben. Häufig sind das auch tragende Säulen in der Gemeinde. Und was sagt er da? Er sagt, halte sie dazu an, besonnen zu sein. Was heisst das? Besonnen sein. Genau, ich habe die Vorbereitung mit der Dorothea, wo wir darüber geredet haben, genau, ist mir ein guter Vergleich gekommen. Ja, besonnen sein heisst nicht einfach genug draussen sein, wenn die Sonne scheint. Ein anderes Wort, das hier gebraucht wird oder das häufig übersetzt wird, ist nüchtern sein. Und ein bisschen kann man das schon auch auf den Alkohol, aufs Trinken brauchen, aber es ist mehr allgemeine Haltung, die man einnehmen soll. Man soll sich nicht ablenken, nicht wegbringen von dem, was wirklich gilt. Nicht irgendwie jedem, ich sage jetzt mal, jedem Trend und jedem Gedanken nachspringen. Ist vielleicht bei den Eltern sowieso nicht so ein Problem, denken die einen oder anderen. Aber was eben nicht so einfach ist, ist gleich dran zu bleiben. Und das kommt dann auch in den Ausdrücken, die nachher kommen, kommt das auch zum Vorschein. Ein glaubwürdiges Leben zu führen. Dort liegt drinnen, hey, ein Leben zu führen, wo verhebt, wo nicht nur in dem Sinn geredet wird, sondern auch gehandelt wird, wo man das auch sieht. Verantwortungsbewusst zu handeln, wissen, was man macht, welche Verantwortung das man hat, und dann, um sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Glaube, Liebe, Geduld. So ein Dreisatz da mit diesen drei Wörtern. Und ich finde es noch interessant, dass der Paulus das sagt, hey, lehr das den alten Männern. Weil ich habe das Gefühl, bei uns ist manchmal so die Vorstellung, ja, wenn man älter wird, dann wird man doch automatisch auch geduldiger. Oder dann hat man automatisch mehr Lebenserfahrung und mehr Weisheit. Ja, man hat mehr erlebt, wenn man älter ist. Aber das führt nicht automatisch zu mehr Weisheit, zu einem besonderen Leben. Und nur wenn wir uns von Gott bewegen, verändern, dann passiert das. Es gibt die Tendenz, dass man sagt, je älter das man wird, desto starrer wird man ein bisschen, oder? Also starr ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ ausgedrückt, aber einfach, man bleibt bei dem, was man kennt, je älter das man wird, und hält an dem fest. Und das kann sowohl positiv sein, aber es kann auch negativ sein. Man kann an den guten Sachen festhalten, die man schon da hat, und dann in dem Sinn fester werden und immer gleicher werden. Aber man kann auch in die andere Richtung gehen. Man kann auch an schlechten Sachen festhalten oder die plötzlich vorkommen. Wenn man nämlich rebellisch ist und dann das im Alter so richtig vorkommt, dann kann das auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Und ich glaube, das ist gut, wenn man darauf schaut, jeder von uns wird auch älter, dass man sich Gedanken macht, ja, was will ich denn mitnehmen, einmal, wenn ich mich vielleicht nicht mehr so kann verändern. Wie will ich denn sein? Wie will ich leben? Der Paulus geht da weiter. Vers 3. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Was habt ihr jetzt für ein Bild von diesen Kreterinnen, wenn ihr die Sachen hört? Es ist noch lustig, um in eure Köpfe hineinzuschauen. Er sagt, dass sie dürfen weder klatschsüchtig noch Alkohol süchtig sein, abhängig. Ja, also es gibt Ausleger, die sagen, das ist wirklich ein grosses Problem auf Kreta. Dass die Frauen am Alkohol nicht abgeneigt sind und dort getrunken haben. Häufig auch untereinander, oder? So eine Runde. Und wenn, also ich kann mir das nur vorstellen, weil ich jetzt noch nie bei so einer Runde dabei war. Aber so Frauen, die dann am Alkohol nicht abgeneigt sind, da kann es dann schon in Klatsch reinkommen. Oder? Klatschsüchtig heisst ja nicht, süchtig am anderen einen zu klatschen. Sondern heisst, über andere lästern, verleumden, schlecht zu reden. Und das Interessante ist, dass das Wort, das hier für klatschsüchtig im Neuen Testament drin ist, das wird auch gebraucht, oder wird auch anders übersetzt, an anderen Stellen mit teuflisch. Und das heisst eigentlich, jemand, wo über andere verleumdet, über andere herzieht im Versteckten, der macht eigentlich eine Arbeit vom Teufel. Und da sagt uns die Bibel, sagt uns der Paulus, hey, vielleicht ältere Frauen, aber vielleicht ist es auch ein allgemeines Problem, schaut, dass er eben nicht hintendurch übereinander redet. Und schaut, dass er nicht alkoholabhängig sind. Und beim Alkohol, ja, das ist jetzt heute vielleicht nicht so ein grosses Thema bei uns in der Schweiz. Zumindest ist es nicht so öffentlich, passiert es nicht so öffentlich. Ich bin so in dem Sinn fast verschrocken, als ich einmal in Litauen unterwegs war. Im Osten von Litauen, dort hat es viele Russen. Und dort ist das wie das Normalste, oder du erlebst es in jeder grösseren und kleineren Stadt, dass dort Leute auf der Straße, dort sind es vor allem Männer, Alkohol trinken und besoffen sind mitten am Tag. Bei uns ist das nicht so. Und gleich spielt der Alkohol eine grosse Rolle in unserer Gesellschaft. Also wenn man Pro-Kopf-Konsum anschaut, dann frage ich mich dann noch manchmal, wo geht das überall her, in welche Mengen. Und Gott verbietet ja den Alkohol nicht an und für sich grundlegend. Aber ich glaube, es liegt eine Gefahr im Alkohol, dass es am Anfang, in dem Sinn, ist es ja für das Gemeinschaftliche, oder man tut ja meistens auch so miteinander trinken. Also wenn man allein trinkt, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen. Und wenn man in der Gemeinschaft trinkt, dann ist es am Anfang noch amüsant, aber irgendeinmal wird es dann vielleicht artet aus. Oder man fährt ganz wenig an, oder man sagt, man gönnt sich ja so ein Gläschen am Tag und dann plötzlich von Tag zu Tag wird es mehr. Plötzlich sind es 2 Gläschen, 3 Gläschen am Tag. Und dann sind es noch andere Sachen. Und ich glaube, da muss man einfach auch aufpassen, wie es genau, die Bibel, der Paulus da auch sagt. Aber er sagt da nicht nur, was man nicht soll. Er sagt nicht nur, man soll nicht klatschsüchtig und alkoholabhängig sein, sondern er sagt auch, was man soll tun, was die älteren Frauen sollen tun. Oder da, vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Und das finde ich so schön an diesem Vers. Es zeigt eine Ressource, eine Möglichkeit auf, zwischen alt und jung. Oder? Ältere Leute haben wirklich schon mehr erlebt, haben mehr Erfahrung. Und ich würde es mir wünschen, dass die mehr Erfahrung, die da ist, das mehr erlebt haben, dass man das als Gemeinde im Miteinander wieder mehr als Ressource entdeckt. Ich habe das Gefühl, ja, in unserer Gesellschaft, wo immer mehr ältere Leute da sind, ist ein bisschen wie die Wirtschaft, oder? Wenn es von etwas viel da hat, verliert das irgendwie ein bisschen an Wert. Und ich glaube, das ist bei uns auch gerade der Fall. Je mehr ältere Leute das wir haben, desto weniger Wert haben eigentlich die Erfahrungen und die Leben. Und wir fragen weniger danach. Und ich glaube, das ist die Herausforderung an uns Jungen, Wenn du dich jetzt zu den Jüngeren zählst, genau das überlasse ich dir, zu welchen dass du dich zählst. Aber dir zu überlegen, wo kann ich da vielleicht Ressourcen anzapfen? Und zwar nicht im Sinn von, wo kann ich jetzt Ältere dazu bringen, dass sie mir dienen. Sondern wo gibt es Leute, die Sachen erleben, die ich vielleicht nicht so erlebe. Oder wo im Moment gerade schwierig sind. Da ist angesprochen bei den jüngeren Frauen, dass sie ihre Männer und ihre Kinder lieben sollen. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo das schwierig ist. Dann ist das doch eine Möglichkeit, dich zu fragen, zu wem kann ich vielleicht gehen, wo lang ihren Mann geliebt hat und ihre Kinder, wo weiss, wie das geht. Und diese Ressourcen so zu entdecken. Und den älteren Leuten würde ich gerne sagen, sind nicht zurückhaltend mit euren Erfahrungen, mit eurem Wissen, was ihr habt. Ich habe das Gefühl, häufig denkt man so, ja, aber das sind ja die Jungen, die stehen da immer ganz anders, die wollen sicher nicht wissen, was ich denke. Aber so wie es Carina vorher ausgedrückt hat, Carina im Video hat ja gesagt, ich finde es schön, mit euch zu reden am Sonntag über alles. Die jungen Leute, die brauchen euch. Die brauchen euer Wissen, eure Erfahrungen. Und vielleicht musst du dir mal Gedanken machen, ja, wo kann ich das reinbringen, meine Erfahrungen? Wo kann ich das leben? Wo kann ich das weitergeben? Auch interessant ist bei diesem Abschnitt, wo die jüngeren Frauen angesprochen werden, da sagt Paulus nicht am Titus, er soll den jüngeren Frauen sagen, sondern Paulus sagt am Titus, die älteren Frauen sollen den jüngeren Frauen sagen. Kommen wir damit? Und das ist das einzige Mal. Also nachher soll der Titus wieder direkt sagen. Und ich glaube, da drin liegt auch ein Geheimnis. Es geht nicht darum, dass einer alles weitertreibt und weitergibt. Sondern es geht auch darum, dass wir uns im Alt und Jung ergänzen und miteinander das tragen. Oder? Jetzt in diesem Beispiel sollen die Frauen, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen lehren. Aber es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, wir haben ein Miteinander hier am Sonntagmorgen, das etwas grösser ist. Aber es gibt auch andere Miteinander im Jung und Alt, wo gerade stattfindet, auch noch parallel. Zum Beispiel sind oben im Gebetsraum ist jetzt gerade Breakpoint Deeper, also der Unterricht, wo der Peter, der Pesche von Reizenstein, mit Teenagern zusammen Unterricht macht. Oder hinten im anderen Raum sind auch gerade zwei Erwachsene, die mit den Kindern ein Programm machen, erst bis Sechstklässler, und ihnen so Sachen weitergeben. Nützen wir doch die Sachen auch, wo wir die Unterschiede, wo das ineinander hineingreifen dürfen. Zum Beispiel Hauskreis ist für mich so eine Sache. Ich habe mal geschaut, wie bei uns die Hauskreis aussehen. Und da gibt es wirklich, eigentlich in jedem Hauskreis ist ein Altersunterschied von 10 Jahren zu finden. Und bei vielen ist auch ein Altersunterschied von 20 oder 30 Jahren. Und das ist ja eine tolle Gelegenheit, vielleicht, ich weiß nicht, für ein älteres Ehepaar, oder so, wo sagt, hey, wie können wir unsere Ressourcen weitergeben, sagen, komm, jetzt starten wir doch vielleicht einen Hauskreis, gerade mit Jüngeren. Mit dem Bewusstsein, mit der Absicht, dass wir voneinander lernen können, dass wir weitergeben von unserem Leben und dass die Jungen uns weitergeben von ihrem Leben. Das nur als eine Idee, als eine Möglichkeit. Was steht jetzt da zu den jungen Frauen? Noch weiter, außer dass sie ihre Männer und Kinder lieben sollen. Steht da wieder verantwortungsbewusst? Sollen sie handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten? Sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen? Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Also hat niemand laut aufgeschaut? Gut. Es ist eine spezielle Anweisung da. Ich glaube, das verstehen wir noch. Verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten. Genau, ich glaube, das verstehen wir auch noch, dass wir nicht irgendwie extra Sünden suchen und die machen. Und dann steht da, sich um ihren Haushalt zu kümmern. Und ich habe das ein bisschen genauer angeschaut. Was ist da damit gemeint, sich um den Haushalt zu kümmern? Ich glaube, bei mir, oder wenn ich mir das vorstelle, ich würde mich um den Haushalt kümmern, dann kommt mir in den Sinn, putzen, kochen und posten. Das sind so die drei Sachen. Aber das, was hier gemeint ist, geht über das raus. Sich um den Haushalt kümmern, das behandelt alles, was häuslich ist. Es beinhaltet Familie, es beinhaltet Kind, beinhaltet auch das Kind bekommen. Und ich habe das Gefühl, da haben wir einen wichtigen Auftrag, dass wir sagen, hey, sich ums Häusliche zu kümmern, das ist nicht einfach eine Nebenaufgabe. Das ist nicht einfach etwas Untergeordnetes, etwas Nebensächliches. Das ist auch ein Privileg. Und es ist jetzt mal eine Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen. Es hat noch nie ein Mannskind bekommen und es wird auch nie ein Mannskind bekommen. Es ist ein Privileg von einer Frau, dass sie das darf. Und auch wenn es sehr wahrscheinlich sehr schmerzvoll ist, aber da darf auch etwas wachsen in dem, oder? In der Schwangerschaft ist man direkt mit einer Nabelschnur verbunden mit dem Kind. Nach der Geburt ist man direkt verbunden, weil man das Kind muss pflegen muss. Das ist auch das Privileg von einer Frau, dass sie das Leben weitergeben darf. Und es ist auch ganz normal, dass eine Frau näher ist bei den Kindern, ihr Herz näher bei den Kindern hat als Männer. Und ich wünsche mir, dass das auch als Privileg erkannt sein darf, als etwas, wo gut ist, wo genauso viel wert ist, wie wenn eine Frau sagt, nein, das will ich nicht. Also ich verstehe mich richtig, es heisst nicht, da heisst es nicht, und ich glaube, der Paulus meint das auch nicht, dass eine Frau nur das machen darf. Aber Männer und Frauen sind unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Verantwortungen und eben auch Privilegien. Und ich glaube, das ist eins, wo die Frau haben darf. Soll haben und auch die Anerkennung für das soll bekommen. Und dann geht es ja noch weiter, eben. Es ist nicht nur da, sich um den Haushalt kümmern, sondern freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Und auch da ist wieder die Herausforderung, oder? Ja, was heisst denn das, sich einem Mann unterzuordnen? Also zuerst muss man mal ganz genau heranschauen, weil da heisst es nicht, dass die Frauen sich den Männern generell unterordnen sollen. Sondern da heisst es, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Das heisst, da ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Ehe, angesprochen. Also ich sehe auch aufgrund der Bibel nicht, dass Frauen sich generell unter alle Männer unterordnen sollen und nichts machen sollen, nicht in die Politik sollen. Das ist ja jetzt gerade sehr in den Medien mit dem Frauenstimmrecht, das vor 50 Jahren eingeführt worden ist. Ich glaube, das ist gut und das ist wichtig, dass auch Frauen in diesem Bereich arbeiten oder auch, dass sie in Führungspositionen gehen in den Firmen. Aber ich sehe auch aufgrund der Bibel, unter anderem bei dieser Stelle, dass in der Familie, in der Ehe, sich die Frau soll am Mann unterordnen. Das heisst aber nicht, dass der Mann jetzt der ist, der herrschen und einfach bestimmen. Aber Gott hat Männer und Frauen unterschiedlich geschaffen. Unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten geben. Und damit das ineinander hineingreifen kann, braucht es eine Ordnung, braucht es jemanden, der entscheidet. Weil das Problem, was passiert, wenn beide gleich viel Entscheidungskraft und Verantwortung haben, oder die Gefahr, die dort drinnen liegt, ist, dass der eine sagt, nein, du musst das machen, und dass der andere sagt, nein, du musst das machen, nein, ich mache nur das, ah, nein, ich mache nur das, und wer übernimmt jetzt Verantwortung, wenn beide gleich viel haben? Und da hat Gott am Mann die Verantwortung zugesprochen. Er hat gesagt, hey, ich will, dass du die Verantwortung übernimmst in der Familie. Und das heisst eben nicht herrschen im Sinn von unterdrücken, sondern das heisst herrschen, so wie Jesus das gemacht hat. Das heisst an einer anderen Stelle in der Bibel, Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und Jesus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Und da sind die Männer aufgefordert, quasi so bereit zu sein, ihre Frauen so zu lieben, dass die Frau vielleicht sich auch gern unterordnet. Das ist ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Es ist ein Teil der Ordnung, wo Gott hier sieht. Vers 6. Kommen wir noch zu den jüngeren Männern. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Punkt. Ja, die jüngeren Männer sind angesprochen. Nur eine Sache. Alle anderen haben jetzt da richtige Listen bekommen. Und bei den jungen Männern, halte auch die jüngeren Männer in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Ja, ist ja sowieso klar. Aber was heisst das? Ich glaube, gerade bei jungen Männern ist so ein bisschen das Thema, was mache ich mit meinem Leben? Oder was mache ich in meinem Leben? Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Häufig kommen da nicht immer die allerbesten Ideen dabei raus. Also, auch Sachen, die in die Hose gehen. Wenn man irgendwelche Streich plant oder weiß nicht. Und ich glaube, das ist das, was die jungen Männer lernen dürfen, hey, dass das Leben nicht einfach nur Freude und Spass ist, sondern dass es ein ernstes Leben ist, ein Leben mit Verantwortung. Und das bedeutet zum Beispiel im sexuellen Bereich, dass es nicht einfach darum geht, dass man überall und zu jeder Zeit Sex kann haben, so wie man das vielleicht gerne hätte. Freude und Vergnügen hat auch seinen Platz bei Gott. Das darf man auch nicht vergessen. Also, es geht nicht darum, dass Gott uns alles wegnehmen will, aber es muss am richtigen Ort passieren. Und ich glaube, das dürfen wir jungen Männer, ich zähle mich jetzt einmal dort dazu, dürfen wir lernen, dürfen wir damit einen Umgang finden. Und dann geht es weiter. Dann redet der Paulus nicht mehr über die Gruppen, sondern sagt direkt zum Titus, sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein, dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Er sagt am Titus, wo selber wahrscheinlich so eben noch jemand in der Mitte ist zwischen Jung und Alt, sei du den jungen Männern ein Vorbild. Und es ist kein Zufall, dass das direkt nacheinander kommt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das bei den jungen Männern relativ wenig steht. Weil Paulus sagt, hey, extrem wichtig für die jungen Männer ist, gute Vorbilder zu haben. Ist gute Leiter zu haben, die ehrlich sind, die gut tun. Und die das nicht einfach nur im Versteckten tun, sondern die das auch leben. Wo man das auch sehen kann. Oder? Bei einem Vorbild, das bringt einem nur etwas, wenn man es auch sieht. Und ich glaube, da sind wir alle herausgefordert. Gerade im Umgang mit Kind, mit jungen Männern, vielleicht auch mit jungen Frauen, dass wir das Vorbild leben, im Vorbild leben. Bist du ein Vorbild für die Jungen? Und ich wünsche mir, und ich glaube, wir brauchen auch wieder einen Aufbruch in diesem Bereich. Leute, die nicht nur sagen, ich will ein Vorbild sein, sondern die eben auch ein aufrichtiges und ein glaubwürdiges Vorbild sind. Wo nicht nur grosse Reden schwingen, sondern das eben auch leben, das praktizieren. Und das ist ansteckend. Ihr kennt sicher alle so eine Person, die so ehrlich ist und das eben auch lebt. Wo nicht einfach nur sagt so und so. Von den anderen kennen wir alle auch Leute, oder? Die immer gross reden, aber nichts dahinter ist. Das ist eher schwierig. Aber die anderen, und vielleicht ist es dran, dass du mehr zum Vorschein kommst als Vorbild für die Jüngeren. Dass du dich mehr zeigst, mehr Sachen machst, wie auch immer. Dass du mehr Kontakt hast mit Leuten aus anderen Generationen. Und dort dein ehrliches, dein echtes, dein glaubwürdiges Vorbild darfst sein. Und interessant ist, was daraus folgt, was dann passiert. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Das ist automatisch die Folge davon, wenn wir ehrlich sind, miteinander so umgehen, das Vorbild sind, da kann niemand etwas dagegen sagen. Und das bringt vielleicht eben auch andere ins Nachdenken. Wenn wir weitergehen, kommt da noch eine weitere Gruppe. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nicht stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Jesus Christus hat etwas Gewaltiges gebracht, etwas mit Sprengstoff in dieser Zeit. Und zwar durch den Glauben an Jesus sind vor Gott alle Menschen gleich. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Gemeinde auf Kreta eben nicht nur Leute aus dem gleichen Milieu gewesen sind, sondern da ist der Sklave neben dem Grossgrundbesitzer gehockt in der Gemeinde. Und das hat es damals nie anders gegeben. Und die Leute haben sogar gesagt, haben auf die Gemeinde geschaut und gesagt, geht es eigentlich noch, dass ihr so miteinander zusammenhockt? Und das ist revolutionär, dass Sklaven gleichwertig in der Gemeinschaft drinnen sind und dass sie vielleicht sogar ein höheres Amt haben in der Gemeinde als ihr Chef dann beim Arbeiten, oder? Und ich bin überzeugt, der Paulus tut da mit keinem Wort die Sklaverei verteidigen oder gutheissen. Ich bin überzeugt, dass er die Sklaverei an und für sich nicht gut gefunden hat. Und auch dafür war, dass sie abgeschafft wird. Aber er schreibt das mit dieser Haltung und sagt, hey, so wie jetzt, wenn jetzt die Sklaverei da ist, die kann man nicht von heute auf morgen wegmachen. Aber ihr Sklaven, tut nicht rebellieren gegen eure Halter, gegen eure Herren. Gegen eure Herren. Sondern handelt auch dort so, dass sie mit euch zufrieden sind. Dass ihr auch dort ein Vorbild seid, innen. Tut nicht stellen oder unterschlagen. Und das ist auch noch interessant, weil eigentlich das Wort für Sklave ist im Griechischen ist auch häufig für Dieb gebraucht worden. Also ist fast austauschbar. Das heisst, man hat auch können, oder genau, man hat Diebe als, oder Sklaven, nein, Diebe haben auch als Sklaven bezeichnet, einfach vom Namen her. Und umgekehrt, wenn man einen Sklave bei sich hatte, ist man fast automatisch davon ausgegangen, dass der Sachen stillt. Im Kleinen, natürlich nicht im Grossen. Darum ist da auch noch unterschlagen, oder? So ganz im Kleinen immer abzuwacken. Das war eine gängige Praxis. Und da sagt der Paulus, nein, ihr sollt nicht so handeln als Sklave, sondern ihr sollt alles dem lassen, was gehört, sind zuverlässig. In jeder Hinsicht. Und das ist ja, auch wenn wir heute die Sklaverei so nicht mehr kennen, wir sind gleich in Situationen eingebunden, wo wir Rechenschaft ablegen müssen. Wo Forderungen an uns kommen. Bei den Steuern zum Beispiel, oder? Die müssen wir halt zahlen. Und dort sind wir auch herausgefordert, ehrlich zu sein. Zufrieden, das alles ausfüllen, dass es richtig ist. Oder auch in einem Arbeitsverhältnis, wenn wir angestellt sind. Sind wir auch einen Vertrag eingegangen und sagen, das ist meine Arbeitsleistung, die ich für den Lohn gebe. Und dann sind wir herausgefordert, in dem innen ehrlich zu sein und das zu arbeiten auch, wo wir unterschrieben haben, wo wir zugesagt haben. Und wenn wir das machen, finde ich, passiert etwas Gewaltiges. Der letzte Satz. Alles, was sie tun, ich meine, da sind jetzt Sklaven gemeint, aber ich glaube, das lässt sich auf alle Gruppen, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, lässt sich das übertragen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Alles, was wir so machen, in unserer Gruppe, in dem Miteinander, im Jung und Alt, das soll eine Empfehlung für die Lehre sein. Jetzt finde ich da, bei dieser Übersetzung ist das Wort Empfehlung fast ein bisschen schwach. Weil wir sagen ja, ja, ich empfehle dir das und das und das und dann hat man quasi so kann man so aussuchen. Eigentlich das Wort, das da im Grundtext steht, ist mehr eigentlich nicht eine Empfehlung, sondern etwas Schönes zum Anschauen. Der Luther übersetzt mit Zierde. Also das Miteinander von Jung und Alt, auch Mann und Frau, Mitarbeiter und Chefin, das soll zu einer Zierde werden für die Lehre. Es soll etwas Schönes sein, zum Heranschauen. Und das immer wieder bei unserem Blumenstrauß. Wo ich wirklich etwas sehr Schönes finde, zum Anschauen. Und Gott möchte, dass wir im Jung und Alt miteinander zusammenarbeiten, voneinander profitieren. Und darum möchte ich zum Schluss dir wie zwei Aufgaben mitgeben, dass du dir überlegst. Die eine im Miteinander, das ist ja, geht ja immer in zwei Richtungen, das Miteinander. Die eine Richtung ist, hey, wo kann ich von der anderen Generation lernen? Wo können sie mir helfen und beistehen in der Situation, in der ich drin bin? Stell dir diese Frage. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, ja, was kann ich denn reinbringen in das Miteinander? Was kann ich vielleicht der älteren oder der jüngeren Generation bringen? Ja, meine Zeit, meine Energie, meine Fähigkeiten. Und frage dann Gott, was du effektiv selbst umsetzen davon, was davon dazugehört. Miteinander im Jung und Alt. Lasst uns unterwegs sein als Einheit. Wir werden jetzt miteinander ein Lied hören. Genau, daheim dürft ihr natürlich auch wieder singen. Vater, mach uns eins. Weil schlussendlich geht es um die Zierde, um das Schöne bei Gott, dass er rauskommt. Und gell, wir müssen das auch alles nicht selber machen. Da heisst es auch, die Lehre, die von Gott, unserem Retter, kommt. Er ist der, der den Bund zusammenhält und uns Kraft gibt, dass wir die Blumen, die Schönheit zum Vorschein bringen. Vater, mach uns eins.